Willkommen auf dem Fantasy Channel. Heute mit zwei Stories von Susanne O'Connell. Wir beginnen mit Hokus Pokus. Ich mache mit, rief die junge Blondine neben mir und hob die Hand. Prosperino, der Zauberkünstler, nahm das Mikrofon in seine Rechte, schirmte mit der linken seine Augen gegen das gleißend helle Scheinwerferlicht ab und ließ die Stimme durch den Saal dröhnen. »Nur herauf, unsere Jungfer scheint gefunden!« Ich verspürte den plötzlichen Drang, die Frau am Arm zu packen und von ihrem Vorhaben abzubringen. Doch meine Sitznachbarin hatte sich bereits erhoben und war auf dem Weg zur Bühne. Ich zwang mich zur Ruhe und blieb sitzen. Schließlich handelte es sich hier lediglich um die Vorführung eines Zaubertricks, und die Dame war mir völlig fremd. »Verehrtes Publikum«, begann Prosperino, als die Frau neben ihm stand. »Ich zersäge nun vor Ihren Augen diese wunderschöne Jungfrau.« Er lächelte ihr verschwörerisch zu, nahm sie bei der Hand und meinte, »Sie sind doch eine Jungfrau, oder?« Und als sie nicht gleich antwortete, »Ich muss Sie nämlich warnen, dieser Trick funktioniert nur bei einer richtigen Jungfrau.« Ein Aufstöhnen ging durch die Menge.
»Ja, das bin ich«,
erleichtertes Tuscheln allenthalben.
»Sehr schön, sehr schön. Andernfalls könnte es demnächst zu kleineren Komplikationen bei Ihnen und Ihrem direkten Umfeld kommen.«
Er machte eine wegwischende Handbewegung, als sei das aber nun kein Thema mehr.
»Dürfte ich noch Ihren werten Namen erfahren? Das wird die Zuschauer sicher interessieren.«
»Annika Thien.«
»Meine Damen und Herren.«
Prosperino deutete auf die Freiwillige und machte eine kurze Pause.
»Frau Annika Thien.«
Ringsum Applaus. Zu ihr gewandt, sagte er,
»Na, dann wollen wir mal, wenn ich bitten darf.«
Er wies zu der Truhe, die neben ihm stand.
»Ach ja, und bitte ziehen Sie noch die Schuhe aus.«
Frau Thien streifte die Hochhackigen ab und stieg äußerst grazil in den Kasten hinein. Kaum zu fassen, dass sie noch Jungfrau. Meine Fingerkuppen begannen zu kribbeln, was nichts Gutes verhieß. Beim letzten Mal hatten kurz darauf Jugendliche in der U-Bahn einen älteren Herrn verprügelt. Ich war ihm damals zu Hilfe gekommen, und das Ganze hatte damit geendet, dass ich mit zahlreichen blauen Flecken und einer Oberschenkelfraktur im Krankenhaus gelegen hatte. Ich massierte der Reihe nach meine Finger und versuchte, mich ausschließlich auf das magische Kunststück zu konzentrieren. Inzwischen lag Frau Thien in der Kiste, die mich an den Sarg meiner Tante erinnerte. Heraus schauten nur mehr Kopf und Füße, beziehungsweise die Fußattrappen. Jedermann wusste mittlerweile wohl, dass es nie die echten Füße waren, die das Publikum zu sehen bekam, sondern vielmehr so Gummizeugs. Klasse! Entfuhr es mir, als sich jetzt jedoch die Zehen bewegten. Welche Illusionen man heutzutage mit animierten Gegenständen erzeugen konnte, war erstaunlich. Der Zauberer marschierte umständlich um die Apparatur herum und holte wie aus dem Nichts eine lange, altmodische Säge hervor. Er sägte, bis er puterrot im Gesicht anlief,
Puh, das ist doch zu anstrengend, keuchte er. Ich brauche besseres Werkzeug. Mit diesen Worten stolzierte er wiederum nach hinten. Alles schwarz, bis auf Frau Theens lächelndes Gesicht und die Fußattrappen. Ein kurzes Aufheulen und die Zuschauer wussten Bescheid. Eine Motorsäge. Jetzt wurde selbige in der Hand des Magiers sichtbar, der hinter der Kiste erschien. Wiederum warf er die Maschine an, und das Sägeblatt fräste durch das Holz, dass die Späne nur so flogen. Ich saß wie erstarrt. Die Frau bewegte den Kopf nicht, lächelte auch nicht mehr. »Warte ab, bis Prosperino den Kasten halb aufklappt«, sagte ich mir. »Vielleicht tut sich dann wieder was in ihren Zügen.« Mittlerweile war die Kiste in der Mitte zerteilt. Doch anstatt nun die beiden Hälften seitlich auseinanderzuklappen, rief Prosperino: »Oh mein Gott!« setzte ein bestürztes Gesicht auf, pfiff auf zwei Fingern und ein kleiner Clown kam und zog in Windeseile den vorderen Truhenteil mit Frau Theens Kopf hinter den Vorhang. »Hey, was ist mit der Kleinen los?« rief ein breitschultriger Typ vor mir lautstark hinauf. Der Magier schaute herunter und hob und senkte nur schwerfällig die Schultern. Gerade flammte eine Welle aus Empörung und Entsetzen auf, als Frau Theen hinter dem schwarzen Behang hervortrat und an die Seite Prosperinos eilte. Applaus brandete auf. »Was für ein Glück, Mademoiselle!« rief der Zauberkünstler und reichte ihr die Schuhe. Und dann wieder: »Meine Damen und Herren, Frau Annika Theen!« Sie schlüpfte in ihre Pumps und kam die Treppe herunter, getragen von anhaltendem Beifall. Neben mir angelangt, setzte sie sich wortlos auf ihren Platz. Die nächste Nummer war bereits in vollem Gange, wozu zwei Männer auf der Bühne ein kräftiges Seil gespannt hielten. Ich konnte dem Ganzen nicht folgen, fühlte mich abgelenkt. Wodurch, das konnte ich selbst nicht sagen. Irgendetwas hatte sich verändert. Ich überlegte, ob es daran lag, dass die junge Dame wieder neben mir saß. Wohl kaum, denn das hatte sie ja zu Beginn der Vorstellung auch getan. Vielmehr bemerkte ich, dass die Frau ganz anders dasaß wie zuvor. Völlig verkrampft, vornübergebeugt. Sie hob ihren Blick, ich sah sie unverwandt an, Tränen in ihren Augen. Obgleich wir uns nicht kannten, zischte ich ihr zu: »Was ist mit Ihnen? Fühlen Sie sich nicht wohl?«
»Doch, doch«, antwortete sie. »Ich bin nur fast gestorben vor lauter Angst.«
»Das glaube ich Ihnen gerne, ich hier unten auch. Aber warum machen Sie denn dann bei sowas mit?«
»Psst«,
machte eine Stimme von hinten. Frau Theen beugte sich zu mir herüber und raunte mir ins Ohr:
»Ich hatte zuerst keine Angst, bis die Frage mit der Jungfrau kam.«
»Aha«, dachte ich, »ist also doch keine.« »Solche Mätzchen machen die immer bei ihren Auftritten, ist doch nichts dahinter«, flüsterte ich zurück. »Sie hätten aber auch sagen können, bin keine, dann hätte sich die Sache ohnehin erledigt.«
»Ja, stimmt«,
meinte sie kleinlaut. Damit war das Gespräch beendet, und ich verfolgte mit geringem Interesse die weiteren Darbietungen.
»Und vergessen Sie nicht, von unserem Zauber bleibt immer etwas zurück. Nicht alles ist nur Illusion«, rief Prosperino ins Auditorium. »Mit diesem Schlusswort wünsche ich Ihnen allen einen unheimlich gelungenen Abend. Auf Wiedersehen!«
Die Leute schoben sich die engen Sitzreihen entlang in Richtung Ausgang. Ich dicht hinter Frau Theen. Immerhin wusste ich bereits ihren Namen. Doch würde ich sie je wieder treffen? Noch während ich mir darüber Gedanken machte, langten wir an der Kasse an. Sie drehte sich kurz um und sagte:
»Bis dann«,
und verschwand im Dunkel der Nacht. Schade. Ich rief mir ein Taxi und fuhr heim. Vor der Haustür kramte ich in meiner Jackentasche nach dem Wohnungsschlüssel und spürte etwas Glitschiges zwischen meinen Fingern. Ich schrie kurz auf. Ekel überkam mich. Und doch konnte ich nicht loslassen. Ich erkannte nicht, was es war, und trat näher an eine Straßenlaterne heran. Ich hielt einen abgetrennten Zehen in Händen. Erschrocken schleuderte ich ihn auf die Straße.
Mein Körper erbebte, ich musste mich spontan übergeben und wischte anschließend meinen Mund am Handrücken sauber. Ich wusste nicht, was mich dazu trieb, aber ich näherte mich dem Zehen, um ihn nochmals genauer anzusehen. Vielleicht sollte ich ihn behalten, als Beweisstück für die Polizei. Ich nahm ein Taschentuch in meine Hand und hob so den Zeh auf. Endlich fand ich auch den Schlüssel und betrat meine Wohnung. Ich zitterte noch immer. Im Sessel sitzend drehte ich den Zehen unter einer Lampe langsam hin und her. War dort im leblosen Fleisch nicht ganz schwach etwas eingeritzt? Annika. Hysterisch lief ich zum Wasserhahn und säuberte meine Hände, als litte ich unter einem Waschzwang. Annika Thehn? Was hatte das auf sich? Immer wenn ich nicht weiter wusste, schaltete ich meinen Computer an und befragte ihn. So fuhr ich ihn auch jetzt hoch und gab dann bei Google Annika ein. Es schien sich aber einzig und allein um einen ganz normalen Mädchennamen zu handeln. Dann gab ich Thehn ein und fand heraus, dass dies unter anderem ein holländisches Wort war. Die Bedeutung hierfür Zehen. Meine Güte, war ich ein Psychopath, schizophren? Alles Mögliche ging mir durch den Kopf und ich rief vorsichtshalber nicht bei der Polizei an. Da klingelte das Telefon. Zögernd hob ich ab und noch bevor ich Hallo sagen und meinen Namen nennen konnte, schrie jemand am anderen Ende der Leitung. Ich wollte das Telefon zurück auf die Ladestation werfen, als ich unter all dem Gekreische Thehn herauszuhören meinte. »Sind Sie das, Frau Thehn?« fragte ich. Erst wimmern, dann
»Ja.«
Unter Weinen und Jammern erzählte sie, dass sie ein plötzlicher Schmerz durchfahren hatte und ihr Zehen auf einmal verschwunden war. Sie habe Angst davor gehabt, zu verbluten, und sei bereits in der Notaufnahme des hiesigen Krankenhauses gewesen. Dort habe man die Blutung stoppen können, sie jedoch gefragt, ob sie noch im Besitz des Körperteils sei, was sie verneinen musste. Zu Hause habe sie dann an ihrer Wohnungstür den Zettel mit dieser Telefonnummer gefunden.
»Sie sind doch der Herr, der vorhin neben mir saß, oder?«
»Ja.«
»Was soll nur das Ganze? Haben Sie den Zettel an meine Tür geklebt?«
Frau Thehn heulte wiederum lauthals ins Telefon. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Ich konnte ja schlecht sagen, ich weiß auch nicht. Ich hatte plötzlich ihren abgetrennten Zehen in meiner Jackentasche, den haben sie mir ja sicher nicht zugesteckt. Stattdessen sagte ich, »Nein, ich habe nicht. Meinen Sie, es hat etwas mit Prosperino zu tun?« Erst Stille, dann,
»Wie meinen Sie das?«
»Na ja, ich weiß nicht. Magie oder so, irgendetwas in der Art.« Frau Thehn schniefte und rief wie geistesgestört, dass sie gerade eben einen Zehen verloren habe und nicht zum Scherzen aufgelegt sei. Und da ich ja offensichtlich etwas damit zu tun hätte, wolle sie jetzt die Polizei verständigen. Damit legte sie auf. Das erste Gefühl war Angst. Das zweite Schuldbewusstsein. Warum hatte ich ihr nicht gesagt, dass ich den Zehen hatte? Eventuell hätte man ihn noch annähen können. Ich beschloss, mich zu betrinken, holte aus dem Kühlschrank das erste Bier und setzte mich damit an den Esstisch. Gerade als ich die Flasche zum Mund führte, sah ich ihn, mitten auf dem Tisch. Den nächsten Zehen. Ich stand auf, rannte zum Kühlschrank und wieder zurück, starrte den Zeh an, nahm erneut ein Taschentuch zur Hand, drehte das kleine Ding hin und her. Lackierter Nagel, ins Fleisch geritzt, Thehn. Ich übergab mich erneut, mitten auf den Esstisch. Die erschreckende Tatsache aber blieb. Auf meinem Tisch lag ein weiterer abgetrennter Zehen der jungen Frau. Alles um mich herum fing an, sich zu drehen. Ich nahm das Bier und trank es in einem Zug leer. Plötzlich kamen mir die Gedanken. Keine Jungfrau mehr und kleinere Komplikationen. Da fühlte ich etwas in meinem Mund.
Vagor von Susanne O'Connell. Vagor spürte den Biss zu spät. Eine der knallroten, zwölfbeinigen Giftspinnen saß auf seinem Arm und fixierte ihn mit drei Paar Augen, während sie ihre langen, widerhackigen Zähne noch tiefer in seine Haut bohrte. Sicherlich hatte sein Feind sie ihm unbemerkt auf den Körper gesetzt. Trotz der erkannten Gefahr musste er bedacht handeln. Erinnerte er sich doch daran, was die Alten seines Clans ihn von Kindesbeinen an gelehrt hatten. Schlägst du den roten Spinnen auf ihren Körper, während sie beißen, so sagten sie, sondern sie den sonst lediglich lähmenden Speichel in tödlicher Dosis ab. Schmerzbringend zog das große Tier seine Beißwerkzeuge wieder aus Vagors Fleisch heraus und krabbelte langsam weiter an ihm hoch, wobei es immer wieder klack, klack, klack mit seinen Zähnen machte. Bereits durch das Gift paralysiert, konnte Vagor nur hilflos mit ansehen, wie die Spinne unablässig ihr Maul öffnete und schloss. Jetzt hatte sie ihr Ziel offensichtlich erreicht und stieß die Zähne in seinen Nacken. Alles um Vagor herum begann zu wanken. Dunkelheit umfing kreisförmig seinen Geist. Als er die Augen wieder öffnete, sah er weit unter sich den Abgrund. Er erkannte, dass man ihn an ein straff zwischen zwei Felsblöcken gespanntes Seil inmitten einer Schlucht gebunden hatte, wo er nun hing. Entsetzt wollte er sich herumdrehen, was ihm aber nicht gelang. Er war vom Mund an abwärts eingewickelt und stellte fest, dass die Spinne ganze Arbeit geleistet hatte. Wieder und wieder musste die Kreatur ihn mit ihren dicken Fäden umkreist haben.
»Vagor!«
dröhnte eine tiefe Stimme neben ihm. Vagor schaffte es, den Kopf einige Zentimeter zur Seite zu drehen, und es wunderte ihn nicht, einen der Argosauren zu sehen. Die Riesen waren die Herren der roten Spinnen und noch weitaus unangenehmere Geschöpfe. Vagor hatte noch nie weggesehen, wenn die unzähligen, über den ganzen Körper verteilten Augen eines Argosauers ihn anstarrten. Vielmehr suchte er sich stets eines aus, auf das er seinen Blick heftete. Geknebelt durch die Spinnfäden konnte er nichts entgegnen. Das schien den Riesen zu amüsieren, dass sich das große Maul aus der Mitte seines voluminösen Körpers öffnete. Heraus schallte hässliches Gelächter.
Da hängt er, unser stolzer Krieger,
donnerte es aus dem Maul.
Soll ich dir ein Schwert leihen? Ich hätte eines hier. Schade, dass es dir nichts mehr nützen wird. So eingewickelt taugst du nur noch für eine schöne Zwischenmahlzeit.
Beim Grinsen entblößte er die fauligen Zähne. Vagor empfand Abscheu. Doch er nahm sich zusammen, denn es kam ausschließlich darauf an, dass er sich konzentrierte. Jede kleinste Ablenkung konnte seinen Tod bedeuten. Der Argosauer hatte recht. Vagors Volk bestand aus stolzen Kriegern, größer gewachsen als die Menschen, schneller und zäher, mit grün schimmerndem Tarnhaar und bronzefarbener Lederhaut, die zu durchdringen kaum eine Waffe geeignet war, waren die Volturnen perfekte Überlebenskünstler. Und doch fürchteten sie die roten Spinnen, deren Zähne nahezu alles durchbeißen konnten. Mühelos spritzten die Tiere ihr Gift in das Fleisch jeder Beute, um sie später zu verspeisen. Wobei er heute wohl nicht der Spinne, sondern eher dem Argosaur oder dem Abgrund zum Fraß vorgeworfen werden sollte, so wie es aussah. Doch Volturnen kannten keine Angst, etwas, das sich von den meisten anderen Rassen unterschied. Die Argosauren hingegen waren feige, was sie geschickt hinter ihrer unfassbaren Größe zu verbergen wussten. Denn sie mussten sich meist nicht vor den kleineren Geschöpfen fürchten. Ein paar Mal hatte Vagor es indes miterlebt, wie ein Argosaur in Gefangenschaft geschwitzt und um sein Leben gewinselt hatte. Dann fingen die vielen Augen zu kullern an, wodurch es einem allein vom Zuschauen schwindelig wurde. Momentan aber hatte der seitlich von ihm stehende Riese Oberwasser.
»Vagor«, höhnte er von Neuem, »fragst du dich, woher ich deinen Namen kenne?«
»Nein«, dachte Vagor, Er wusste nur zu gut, dass auch die Fundersugande, gedankensaugende kleine Ungetiere, den Vielaugen unterworfen waren. Die Fundersugande wurden dem jeweiligen Opfer behutsam auf die Haut gesetzt, damit sie sich an ihm festsaugen konnten. Das klappte unter normalen Umständen fast nie, weil das Opfer die Berührung spürte und sie sofort abschüttelte. »Deshalb mussten sie mich also betäuben«, dachte Vagur.
»Es ist gleichgültig, ob du es weißt oder nicht«,
hörte er den Argosaur selbstgefällig reden.
»Da du ohnehin sterben wirst, dennoch will ich dir nicht vorenthalten, dass wir alle Informationen haben, die wir brauchen. Ich habe gewartet, bis du erwachst, um dir mitzuteilen, welche Schuld du auf dich geladen hast.«
Er machte eine Pause und streichelte einen der Fundersugande, den er aus einem Tuch wickelte und auf den Boden legte.
»Dank deiner Erinnerungen, Vagur, wissen wir nun ganz genau, wo sich dein Volk versteckt hält. Jetzt nützen den Volturnen ihre Tarnfarben auch nichts mehr.«
Er hielt sich lachend den Bauch, wobei er mehrere Augen mit den riesigen Pranken bedeckte.
»Wenn er den Gedankensauger jetzt nicht auf mich ansetzt, ist noch nichts verloren.«
Vagur ließ sich die Anspannung nicht anmerken. Reglos hing er da und wartete auf den passenden Augenblick.
»Konzentriere dich«,
sagte er sich, wandte den Blick von dem Argosaur ab und ließ ihn nach unten wandern. Er sah dort nur karstiges Land.
»Ja, schau dir ruhig an, wo du bald landen wirst.«
Der Gigant deutete seinen Blick falsch. Das war einerseits gut, doch hatte er ihn andererseits mit seinem Einwurf abgelenkt. Vagur musste kurz an Mirihanna denken. Auch sie war damals abgelenkt worden. Sie hatte es üben wollen, das, wofür sie geboren worden war, wie sie meinte. Siegessicher hatte sie ihn an diesem unglücklichen Tag vor 3 Jahren angesehen und gesagt, »Vielleicht ist es ja auch gar kein Gott, sondern eine Göttin. Die Überlieferung könnte unpräzise sein.« Er hatte es ihr fast geglaubt, als sie in das Boot gestiegen war. Und doch hätte er sie zurückhalten sollen. Stattdessen hatte er zugesehen, wie sie der Stromschnelle entgegengetrieben war, mit angespanntem Gesichtsausdruck. »Mirihanna, nein«, hatte ihre Freundin Anik gerufen. Die Konzentration war aus Mirihannas Zügen gewichen. Dann war alles sehr schnell gegangen. Keine Veränderung im Wasser, nichts. Mirihanna war von dem reißenden Gewässer verschluckt worden. Vagur hatte 1 Jahr lang getrauert. Danach hatte er sich geschworen, er würde den Platz einnehmen, den Mirihanna sich erträumt hatte. Er hatte geübt, immer und immer wieder. War er nun soweit? War er derjenige welcher? Die jetzige Situation ließ ihm keine Wahl. Er musste es versuchen, sobald sich ihm die Gelegenheit dazu bot. Kein Tropfen weit und breit.
»Gute Nacht, mein tapferer Volturnenkrieger«,
verspottete ihn der Argosaur.
»Wir lassen dich erstmal in Ruhe schlafen, bevor wir dich morgen fliegen lassen.«
Mit diesen Worten latschte das Vielauge träge weg. Einige widerliche Wesen im Schlepptau, die Vagur zuvor gar nicht wahrgenommen hatte. Die Dunkelheit kam wie immer schlagartig übers Land. Trotz der misslichen Lage, in der er sich befand, nickte Vagur bald darauf vor Erschöpfung ein.
Platt, platt, platt,
weckte ihn das Geräusch. Gleichzeitig spürte er es auch auf seiner Haut. Es regnete dicke Tropfen vom Himmel. Kurz darauf goss es in Strömen, so daß er trotz der Wickelkünste der Spinne durchnässt bis auf die Knochen war. Doch Vagur triumphierte innerlich. Es begann bereits zu dämmern, als der Riese wieder erschien. Noch immer meinte man, die Wolken wollten sich umstülpen. Da war ein neues Geräusch. Vagur spürte ein angenehmes inneres Kribbeln. Das Schicksal schien sich mit ihm zu verbünden. Er hörte ein Rauschen, kniff die Augen zusammen und erkannte einen Wasserfall auf der rechten Seite des Abhangs. Vermutlich war dieser durch die starken nächtlichen Regenfälle entstanden. In der Überlieferung stand, »Der Gott, der kommen wird, wird seine Sinne mit denen des Elements verbinden, und leicht wie ein Kinderspiel wird er es beherrschen.«
Vago versuchte, ruhig zu bleiben.
»Gut geschlafen«,
erklang die volltönende Stimme des Argosaurs. Aber das konnte ihn nicht mehr ablenken.
»Vala Hatmatang«,
dachte er in der überlieferten Sprache. Das Brausen und Rauschen war nicht zu überhören, und der Argosaur hob den Kopf, einen Fundasugant auf seiner Hand. Währenddessen hing Vago mit geschlossenen Augen da und dachte an nichts als an den Wasserfall. Ohne weiteres Dazutun gelangte er in den Zustand, in dem er nicht mehr an das Wasser dachte, sondern das Wasser war. Er rauschte und brodelte, sprang als Wasserfall auf seinem Weg von der Quelle zum Abgrund jäh nach oben und erfand so einen neuen Wasserweg. Einen zweiten Arm legte er in Richtung des nahegelegenen Meeres. Der Wasserfall verwandelte sich in einen reißenden Fluss, der nach oben strömte, direkt auf den Argosaur und sein Gefolge zu. Die Feinde ergriffen die Flucht, ohne zu ahnen, dass die Meeresmassen bereits nah waren. Ein Strudel aus aufgewühltem Salzwasser und Meeresgetier wälzte sich durch steiniges, verwüstetes Land, wurde abwechselnd kalt und kochend heiß, brannte auf der Erde. Der Strom hatte keine Augen und konnte das Entsetzen der bösen Wesen nicht sehen, doch quoll er weiter und weiter an und schmeckte beim Verschlingen der Peiniger die Angst, die sie hatten. Und der Gott wird kein Mitleid haben mit denen, die seinen Gesandten folterten und demütigten. Er wird sie hinwegfegen mit seiner gewaltigen Kraft und wird erkennen, wer er wirklich ist. Denn er wird abstreifen, den Vertreter in Volturnengestalt, und wird ewig herrschen in seiner wahren Form des Wassers.